Ein kühler Wind strich durch die Baumwipfel des Dämmerwalds, als Thilo jäh aus dem Schlaf gerissen wurde. Ein Geräusch, dumpf und rhythmisch, hatte ihn geweckt. Noch benommen schlug er die Augen auf. Sein Ellbogen stieß dabei unabsichtlich in Rajans Seite. Der murmelte etwas Unverständliches, doch Thilo war bereits wach, aufrecht sitzend in seinem Schlafsack, der Reißverschluss halb geöffnet. Es war früh, vielleicht 7 Uhr morgens, und draußen im Laub hatte sich etwas bewegt. Schritte, eindeutig. Jemand war um das Zelt herumgegangen. Jetzt war es still. Thilo lauschte. Kein Vogelruf, kein Rascheln, nicht einmal das Surren von Insekten, nur diese unnatürliche, bedrückende Stille, die ihn sofort an die eigenartigen Geschichten erinnerte, die man sich über diese abgelegene Waldregion erzählte. Eine Stille, die immer dann eintrat, wenn etwas nicht stimmte. Er beugte sich vor, riss mit hektischen Bewegungen seinen Schlafsack auf und kauerte sich an den Zelteingang. Mit einem Ruck öffnete er den Reißverschluss und trat hinaus in das diffuse Morgenlicht. Das Lager, das sie am Vorabend errichtet hatten, war klein. 3 Zelte, ein improvisierter Kochplatz und ringsum das endlose Meer aus rötlich-braunen Blättern. Doch eines der Zelte fehlte. Eros. Thilo erstarrte. »Er ist weg«, flüsterte er ungläubig. Hinter ihm raschelte es und Rajan schob sich schlaftrunken aus dem Zelt, die Augen halb geschlossen, das Gesicht zerknittert vom Stoff des Schlafsacks. »Was meinst du mit weg?« fragte er, die Stirn runzelnd. Sein Blick wanderte zur freien Stelle neben dem umgestürzten Baum, wo Eros Zelt gestanden hatte. »Das ist doch ein Witz, oder?« Thilo schüttelte langsam den Kopf. Er trat weiter in die Lichtung hinaus, seine Schritte wirbelten das feuchte Laub auf. Nichts. Kein Abdruck, keine Schleifspur, kein Zeichen von Ero oder seinem Gepäck. Nur kahle Erde und fallendes Laub. Es war, als hätte ihn der Wald einfach verschluckt. »Ist er vielleicht nur pinkeln gegangen?« fragte Rajan, sichtlich bemüht, sich keine Sorgen zu machen. Er rieb sich den Nacken und sah sich um. »Nein«, antwortete Thilo scharf, »nicht mit allem, was er hatte. Das Zelt ist abgebaut. Der Rucksack ist weg. Er ist, verschwunden.« Rajan wurde blass. Seine Gleichgültigkeit wich einem stillen, angespannten Ernst. »So etwas hat er noch nie gemacht.« »Seit 12 Jahren machen wir diese Touren«, sagte Thilo, »und nie ist einer allein losgezogen. Nicht ohne ein Wort.« Er ging zurück ins Zelt, durchwühlte seinen Rucksack und griff nach seinem Handy. Als er es hob, um zu prüfen, ob er Empfang hatte, war es, als würde er es einem stillen Gott darbieten, der über ihre Verbindung zur Welt da draußen wachte. Kein Signal. Kein einziger Balken. »Gestern Abend hatten wir noch Empfang hier«, sagte er laut. »Ich wollte Lyra noch schreiben, dass alles in Ordnung ist. Aber jetzt nichts.« Rajan, plötzlich wach und fokussiert, kramte in den Taschen seiner Jacke. »Ich wollte dir das eigentlich noch zeigen. Ich habe Tracker gekauft, für die Rucksäcke, wegen dem Zeug, das wir beim letzten Trip verloren haben.« Er zog sein Handy hervor, zitterte leicht vor Aufregung oder Angst, öffnete eine App und zeigte Thilo den Bildschirm. Eine Karte, nur grob umrissen, tiefgrün, ohne klare Wege oder Ortsmarkierungen. 2 Gruppen von Punkten waren zu sehen. Eine unten, eine weit oben am Rand des Displays. »Hier sind wir«, sagte Rajan und deutete auf die untere Gruppe. »Und da oben, das sind Eros Tracker.« Thilo trat näher, starrte auf die Anzeige, dann zurück in die Bäume. »Das sind über 20 Meilen. Unmöglich. Der war vor einer Stunde noch hier. Vielleicht ist er gelaufen. Ich meine, Ero war immer sportlich.« Thilo verzog das Gesicht. »In einer Stunde? Durch diesen Wald? Ohne etwas zu sagen? Das ergibt keinen Sinn. Hat ihn jemand abgeholt?« Die Fragen hingen schwer in der Luft, ohne Antwort. Rajan schluckte. Das GPS aktualisiert alle paar Sekunden. Letzter Ping vor 60 Sekunden. Er ist da oben. Irgendwo. Die Worte klangen wie aus einem Traum gesprochen. Unwirklich. Falsch. Und doch strahlte Rajans Stimme eine eigenartige Zuversicht aus, als könne man mit Technik das Undenkbare fassen. Thilo hingegen spürte nur ein wachsendes Gewicht in seinem Magen, das sich wie ein kalter Stein anfühlte. Etwas stimmte nicht. Nicht mit der Strecke, nicht mit dem Ort. Und am allerwenigsten mit dem, was Ero angeblich getan hatte. »Wir gehen ihm nach«, sagte Rajan plötzlich, schulterte seinen Rucksack und trat aus dem Lager. »Wenn wir gleich aufbrechen, sind wir bis heute Abend bei ihm.« Thilo blieb noch einen Moment stehen, suchte den Himmel nach Empfang ab. Nichts. Nur das monotone Grau zwischen den Ästen. Er schnallte seinen Rucksack um und trat Rajan hinterher, hinein in den Wald, auf der Suche nach einem Freund, der vielleicht nie mehr zurückkehren würde. Der Dämmerwald schwieg. Und tief in seinem Herzen begann sich etwas zu regen. Der Wald wurde dichter, je weiter sie sich vom Lager entfernten. Die alten Kiefern standen in geordneten Reihen, als hätte jemand sie vor Jahrhunderten mit Lineal und Maßband gepflanzt. Der Boden unter ihren Füßen war uneben, übersät mit abgestorbenem Geäst, Wurzeln, die aus dem Boden ragten, wie Finger eines Begrabenen, und nassem Laub, das bei jedem Schritt ein ersticktes Rascheln von sich gab. Thilo und Rajan gingen in beinahe vollständigem Schweigen. Nur gelegentlich tauschten sie knappe Worte über die Richtung aus. Der Empfang blieb weiterhin aus. Die Luft war kühl und schwer, als hätte der Wald selbst beschlossen, jedes Geräusch zu dämpfen. Eine Stille, die nicht natürlich war, sondern erzwungen wirkte. Selbst die Insekten schienen sich zurückgezogen zu haben. Rajan hielt sein Handy wie einen Kompass vor sich, seine Augen starr auf den Bildschirm gerichtet. »Wir kommen näher«, murmelte er. »Noch etwa 18 Meilen.« Thilo hob eine Augenbraue. 18? Das kann nicht sein. Vor einer Stunde war er 20 Meilen entfernt. Die Punkte haben sich ein wenig bewegt, aber nicht viel«, erklärte Rajan. »Vielleicht läuft er nicht mehr. Vielleicht ist er irgendwo angekommen.« Thilo sagte nichts. Stattdessen spürte er das Gewicht des Rucksacks auf seinen Schultern stärker denn je. Seine Kleidung klebte an ihm, durchgeschwitzt von der Anstrengung und der stickigen Feuchtigkeit, die unter dem Blätterdach hing wie ein unsichtbarer Vorhang. Die Zeit verstrich zäh. Eine Stunde, vielleicht auch zwei. Die Sonne stand hoch, ihr Licht kämpfte sich mühsam durch das dichte Geäst. Thilo verspürte ein unangenehmes Ziehen in seinem Nacken, verursacht vom ständigen Blick nach unten auf den unebenen Waldboden. Die Geräusche der Natur waren allmählich zurückgekehrt, doch sie wirkten fremd, zu laut, zu gleichmäßig, als würden sie gespielt, nicht gelebt. Plötzlich blieb Rajan stehen. Er bewegt sich nicht mehr. Thilo trat neben ihn. Auf dem Bildschirm waren die beiden Punkte, die Eros Position markierten, fast exakt an derselben Stelle geblieben. Sie schwankten nur minimal, als würde sich etwas oder jemand ganz leicht hin und her bewegen. »Wie betrunken«, murmelte Thilo. »Oder bewusstlos?« Rajan sagte nichts. Er starrte weiter auf das Display. Sein Daumen schwebte zitternd über dem Bildschirm. Sie setzten ihren Weg fort, immer tiefer in den Forst hinein. Die Baumstämme wurden dunkler, dichter mit Moos bewachsen, und das Licht schien sich zunehmend zu weigern, den Boden zu erreichen. Die Geräuschkulisse schwankte seltsam, in einem Moment fast ohrenbetäubend, im nächsten wie ausgelöscht. Ein rhythmisches Summen von Insekten, das plötzlich verstummte, sobald sie eine gewisse Grenze überschritten. Und immer wieder absolute Stille. Nach einer weiteren Stunde, oder vielleicht war es auch länger, begann sich der Wald zu verändern. Der Boden wurde weicher, matschiger. Flache, schmutzige Pfützen lagen zwischen den Wurzeln. Ein modriger Geruch stieg ihnen in die Nasen, wie von vergorenem Holz und abgestandenem Wasser. Rajan hob den Arm und zeigte geradeaus. »Da vorne«, sagte er knapp. Er ist nur noch wenige Meilen entfernt. Thilo nickte. Er spürte, wie seine Muskeln zitterten, nicht nur vor Erschöpfung, sondern auch vor der wachsenden Unruhe, die sich in ihm breit machte. Es war nicht die Art von Sorge, die man um einen verschwundenen Freund hat. Es war ein älteres Gefühl, eines, das tief im Instinkt verwurzelt liegt. Der Teil im Menschen, der noch weiß, wann er beobachtet wird, wann er in fremdem Gebiet ist, wann etwas nicht stimmt. Dann wurde der Weg schwieriger. Die Äste hingen tiefer, als wollten sie den Weg versperren. Dornen rissen an ihren Hosenbeinen und mehrfach blieben sie mit ihren Rucksäcken an Zweigen hängen. Die Bäume rückten enger zusammen. Manchmal mussten sie sich regelrecht hindurchzwängen, als würde der Wald sie nicht mehr passieren lassen wollen. »Wenn wir ihn erreichen«, begann Rajan, seine Stimme brüchig. »Was machen wir dann?« »Zurückgehen«, antwortete Thilo sofort. »So schnell wie möglich.« »Und wenn er nicht mitkommt?« Thilo drehte sich zu ihm um. »Warum sollte er das nicht wollen?« Rajan zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Das hier fühlt sich nicht mehr wie ein Wandertrip an.« Sie hielten inne. Nur für einen Moment. Ein Laut hatte sie erreicht. Ein Murmeln. Vielleicht Wind. Vielleicht Wasser. Vielleicht eine Stimme? Thilo drehte sich langsam im Kreis. Die Bäume sahen überall gleich aus, die Farben ein ständiger Wechsel aus Grün, Braun und Grau. Aber da war es wieder. Ein Raunen, kaum wahrnehmbar, als würde jemand Worte flüstern, die der Verstand nicht fassen konnte. »Hast du das auch gehört?« fragte er. Rajan nickte. »Ja, es klang wie Aero.« Doch der GPS-Punkt zeigte, dass Aero noch immer mehrere Meilen entfernt war. Still. Regungslos. Sie gingen weiter. Eine Ewigkeit verging. Der Wald begann sich erneut zu wandeln. Die Erde wurde trockener, der Boden fiel allmählich ab, als würde er sie zu etwas hinabführen. Die Geräusche verblassten wieder. Nur der eigene Atem blieb, das Klopfen des eigenen Herzens und das flüchtige Gefühl, dass zwischen den Bäumen etwas lauerte. Etwas, das sie beobachtete, geduldig, wartend. Und dann, ganz plötzlich, öffnete sich der Wald vor ihnen. Sie standen am Rande einer großen Lichtung. In der Ferne hörten sie das Flüstern eines Flusses. Und irgendwo, ganz weit hinten, kaum sichtbar, schien etwas zu stehen. Groß, dunkel, still. Doch das war etwas, das erst im nächsten Kapitel auf sie wartete. Thilo trat einen Schritt nach vorne und der Boden unter seinen Füßen knirschte, als würde er eine Schwelle überschreiten. Eine Schwelle, die man vielleicht besser nicht übertreten sollte. Der Wald hinter ihnen schloss sich lautlos. Und der Weg zurück schien mit jedem Schritt, den sie vorangingen, weiter zu verblassen. Die Lichtung, in die Thilo und Rajan traten, war breiter, als es zuerst den Anschein gehabt hatte. Der Wald hatte sie regelrecht ausgespuckt, als wollte er sich ihrer entledigen. Und nun standen sie am Rand einer offenen Fläche, die wie eine blasse Narbe im endlosen Grün wirkte. Die Sonne stand mittlerweile tief, und ihr Licht fiel schräg durch die Baumkronen, wodurch lange Schatten entstanden, die sich über den Boden zogen wie düstere Finger. Inmitten der Lichtung verlief ein schmaler Pfad aus weich gedrücktem Gras. Er führte schnurstracks auf das andere Ende zu, wo sich die Bäume wieder wie eine Wand erhoben. Nichts war zu hören außer dem leisen Plätschern von Wasser in der Ferne. Vielleicht ein Bach oder ein Fluss oder etwas, das nur so klang. Thilo griff in seinen Rucksack und holte erneut sein Handy hervor. Noch immer kein Netz, kein Empfang, kein WLAN, keine Hoffnung. Er hob es trotzdem hoch, hielt es gegen den Himmel, als könne ein paar zusätzliche Zentimeter vielleicht ein Wunder bewirken. Nichts. Rajan trat neben ihn, blickte stumm auf das Display und sagte, »Gestern Abend hatten wir hier noch mindestens 2 Balken.« »Ich weiß«, erwiderte Thilo. »Genau deshalb haben wir das Lager in der Nähe aufgebaut.« Er seufzte, schob das Handy zurück in die Tasche und trat weiter in die Lichtung hinaus. Der Boden unter seinen Füßen war ungewöhnlich weich, nicht sumpfig, eher nachgiebig, als würde er auf etwas stehen, das nicht ganz fest war. Er schüttelte den Gedanken ab. »Ich werde Lyra nicht erreichen können«, murmelte er. »Ich wollte ihr sagen, dass wir sicher angekommen sind, aber stattdessen...« Rajan hob seine Hand, um ihn zu unterbrechen. »Warte kurz.« Er öffnete seinen Rucksack, kramte darin herum, bis er eine kleine, wasserdichte Plastiktasche hervorholte. »Ich hab da noch was.« Er zog sein Handy hervor und öffnete erneut die Tracking-App. »Ich hatte zwei dieser GPS-Tracker in Eros Rucksack gelegt«, sagte er. »Ich dachte, es wäre meiner.« Thilo blickte ihn an. »Und sie funktionieren noch?« »Scheint so.« Auf dem Display erschien wieder dieselbe Karte. Ein grünlich verwaschenes Nichts mit kaum erkennbaren Details. Zwei Gruppen von Punkten. Eine unten, eine weit oben. Rajan zoomte näher heran, bis die obere Gruppe deutlicher wurde. »Das ist Ero. Oder sein Rucksack zumindest«, sagte Rajan. »Das kann nicht sein«, flüsterte Thilo. »Das sind über 20 Meilen. Seit wann ist er so weit weg?« »Die App zeigt an, dass das Signal vor weniger als einer Minute aktualisiert wurde«, antwortete Rajan. Er tippte auf das Symbol, das Eros Position markierte. Der Punkt bewegte sich leicht. Nur ein kleines Zittern nach links, dann nach rechts. Wie ein Pendel in langsamer, schwerfälliger Bewegung. Vielleicht läuft er. Oder taumelt. Thilo schüttelte den Kopf. Er kann nicht in so kurzer Zeit so weit gekommen sein. Nicht zu Fuß, nicht hier. Ein nervöses Lachen entwich Rajan. Vielleicht wurde er mitgenommen. Jemand hat ihn aufgegabelt. Mitten im Wald. Thilo klang schärfer als beabsichtigt. Er atmete tief durch. Wie genau sind diese Tracker überhaupt? Rajan reichte ihm das Handy. Sie aktualisieren regelmäßig. Wenn er sich bewegt, sehen wir es. Thilo starrte auf das Display. Die grüne Fläche wirkte lebendig, obwohl sie vollkommen leer war. Der Punkt, der Ero symbolisierte, pulsierte leicht. Und mit jedem Puls wurde Thilo kälter zumute. »Das ist doch verrückt«, murmelte er. »Warum geht er nicht ans Telefon? Warum schreibt er nichts?« »Vielleicht hat er dasselbe Problem wie wir«, erwiderte Rajan. »Kein Empfang.« »Oder«, begann Thilo, dann verstummte er. Rajan sah ihn fragend an, aber Thilo sagte nichts mehr. Es war sinnlos, Theorien aufzustellen. Sie hatten zu wenig Informationen, zu viele Fragen und keine Antworten. »Wie weit ist es noch?«, fragte Thilo stattdessen. »Wenn wir jetzt aufbrechen, könnten wir ihn vor Sonnenuntergang erreichen. Vielleicht gegen 18 oder 19 Uhr«, sagte Rajan. »Dann los!« Sie schulterten ihre Rucksäcke, verstauten die Handys und traten aus der Lichtung hinaus auf den kaum sichtbaren Trampelpfad, der sich ins Dickicht schlängelte. Der Weg war nicht markiert, doch das GPS würde sie führen oder in die Irre schicken. Der Wald nahm sie wieder auf, schloss sich hinter ihnen wie ein stummes Tor. Vor ihnen lag ein langer Marsch, über 20 Meilen, ohne Gewissheit, was sie am Ziel erwarten würde. Hinter ihnen ein verschwundenes Zelt. Vor ihnen ein Freund, der vielleicht nie dort war, wo er sein sollte. Und ringsumher ein Wald, der schwieg, der zuhörte, der lebte und der nicht vergessen würde, dass sie eingetreten waren. Der Wald wurde zunehmend bedrohlicher, je weiter Thilo und Rajan vordrangen. Die Baumkronen verdichteten sich über ihnen zu einem undurchdringlichen Dach, das das Sonnenlicht fast vollständig verschluckte. Was zuvor noch wie ein vertrauter Wanderpfad gewirkt hatte, verwandelte sich allmählich in einen düsteren Tunnel aus Wurzeln, Schatten und unheilvollem Schweigen. Sie sprachen kaum ein Wort. Die Anspannung lag wie bleierner Nebel zwischen ihnen. Nur das gelegentliche Knacken eines Astes unter ihren Stiefeln oder das mechanische Piepen von Rajans Handy unterbrach die bedrückende Stille. Das GPS-Signal, das immer wieder neu geladen wurde und in regelmäßigen Abständen dieselbe Information lieferte. Ero war noch immer dort draußen. Der Punkt auf dem Display bewegte sich kaum. Ein kurzes Zittern, dann wieder Stillstand. Nach mehreren Stunden begann Thilo die Zeit zu verlieren. Seine Beine schmerzten, die Riemen des Rucksacks schnitten in seine Schultern und der Schweiß hatte seine Kleidung in feuchte, unangenehm kalte Lappen verwandelt. Die Insekten waren zurückgekehrt, diesmal in Massen. Stechmücken umkreisten ihre Köpfe, beißende Fliegen setzten sich auf ihre Arme und dicke Käfer krochen über ihre Stiefel. Thilo spürte, wie sich rote, juckende Punkte auf seinen Unterarmen und Waden ausbreiteten. Er zwang sich nicht zu kratzen. »Wie weit noch?«, fragte er schließlich, seine Stimme rau und brüchig. Rajan zog das Handy aus der Jacke, tippte darauf herum, dann sagte er, »Noch etwa 5 Meilen. Der Punkt hat sich kaum bewegt. Also ist er stehen geblieben?« »Scheint so.« Thilo sah Rajan an. »Wenn er nicht mehr läuft, warum meldet er sich dann nicht?« Selbst ohne Empfang. Er hätte eine Nachricht schreiben können, einen Zettel hinterlassen, irgendetwas. Rajan zuckte nur mit den Schultern, sein Blick starr und müde. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er verletzt. Vielleicht verwirrt. Oder vielleicht war er nie dort. Diese Worte verließen Thilos Mund, ohne dass er sie bewusst geformt hatte. Es war ein Gedanke, der sich schon seit Stunden in seinem Hinterkopf eingenistet hatte, wie ein Fremdkörper im Fleisch. Und nun war er ausgesprochen, greifbar. Rajan reagierte nicht sofort. Dann sagte er leise, »Der Tracker ist dort, und er war in seinem Rucksack. Aber was ist, wenn nicht er, sondern nur der Rucksack dort ist?« Thilo blieb stehen. Der Wind hatte nachgelassen und der Wald um sie herum wirkte erstarrt, wie eingefroren in einem Moment zwischen Tag und Nacht. »Wir müssen es herausfinden«, antwortete Rajan. »Wir sind schon so weit gekommen.« Sie gingen weiter. Der Wald schien sich zu wehren. Die Äste hingen tiefer, die Dornen waren zahlreicher und der Boden war übersät mit knöcheltiefem, fauligem Laub, das bei jedem Schritt widerwillig nachgab. Ihre Fortschritte wurden langsamer, ihre Bewegungen schwerfälliger. Der Nachmittag wich allmählich dem Abend. Die Schatten wurden länger, das Licht silbrig und blass. Der Himmel war kaum noch zu erkennen zwischen den Bäumen. Ein schwacher, violetter Schimmer lag über dem Horizont. Das letzte Licht, bevor die Dunkelheit Besitz ergriff. Gegen 19 Uhr, nach fast 12 Stunden Fußmarsch, erreichten sie endlich einen Punkt, an dem Rajan abrupt stehen blieb. »Er ist da«, sagte er, »noch etwa 100 Meter in diese Richtung.« Thilo nickte wortlos. Seine Füße waren wund, seine Hände zerkratzt und sein Kopf dröhnte vor Erschöpfung. Doch sein Herz schlug nun schneller, getrieben von einer Mischung aus Angst und Hoffnung. Sie bewegten sich vorsichtig weiter, den Blick konzentriert auf das, was vor ihnen lag. Und dann hörten sie es. Wasser. Ein leises, stetiges Rauschen. Kein Wind, keine Tiere, kein Laut sonst. Nur dieses beständige Geräusch wie ein ferner Bach, der durch Steine rinnt. »Hörst du das?«, fragte Rajan. »Ja, es klingt falsch. Wasser klingt doch immer gleich.« »Nicht dieses«, antwortete Thilo. »Es klingt, als würde es warten.« Ein paar Minuten später lichtete sich der Wald ein zweites Mal. Doch diesmal war die Öffnung weit größer. Eine massive Lichtung, vielleicht die Größe eines Fußballfelds, tat sich vor ihnen auf. Das Gras war niedrig, fast perfekt getrimmt, als hätte jemand es gepflegt. Am anderen Ende floss ein Fluss, schmal, aber tiefschwarz. Er schimmerte unnatürlich im Mondlicht, als sei er aus Tinte statt aus Wasser. Und in der Mitte des Flusses eine Insel. Elliptisch, von der Strömung glatt umrandet, mit einem einzigen Baum in ihrer Mitte. Ein gewaltiger Eichenbaum, dessen Äste sich in alle Richtungen streckten wie knochige Arme. Und unter diesem Baum eine Gestalt. Thilo blieb abrupt stehen. Seine Kehle schnürte sich zu. Der Körper unter dem Baum war reglos. Die Umrisse deuteten auf einen Mann hin, groß, schmal gebaut. Der Kopf leicht geneigt, als würde er lauschen. »Das ist er«, flüsterte Rajan. »Das ist Ero. Warum bewegt er sich nicht? Vielleicht hat er uns noch nicht gesehen. Oder er wartet.«
Thilo trat einen Schritt näher an das Ufer des Flusses. Die Strömung war kaum sichtbar, doch das Wasser war so dunkel, dass es alles Licht verschluckte, als würde man in einen Abgrund starren. »Etwas stimmt hier nicht«, sagte Thilo. »Gar nichts daran.« Rajan trat neben ihn. »Wir holen ihn und gehen sofort zurück. Keine Diskussion.« Thilo nickte, obwohl jeder Instinkt in ihm schrie, sich umzudrehen und zu rennen. Stattdessen griff er nach seinem Rucksack und zog die Stirnlampe heraus. Er schaltete sie ein, doch der Lichtstrahl verschwand schon nach wenigen Metern in der Düsternis. Die Insel blieb im Halbdunkel.
»Ero!« rief Rajan plötzlich. »Was machst du da? Bist du verletzt?«
Keine Reaktion.
»Ero, antworte!«
Der Mann unter dem Baum rührte sich nicht. Kein Nicken, kein Winken, kein Laut. Rajan machte einen Schritt ins Wasser. Das eiskalte Nass umspülte seine Stiefel, doch er schien es kaum zu spüren.
»Warte!« rief Thilo. »Geh da nicht rein!«
Doch Rajan war schon knietief im Fluss.
»Wir müssen ihn holen, verdammt!«
rief er zurück. »Was, wenn er Hilfe braucht?« Thilo wusste, dass sie diesen Punkt überschritten hatten. Die Grenze zwischen Suche und Obsession, zwischen Freundschaft und Wahnsinn. Und er wusste, der Fluss war nicht einfach nur Wasser. Er war eine Prüfung und sie hatten ihn betreten.
Das Erste, was Thilo spürte, als er dem Wasser näher kam, war die Kälte. Es war nicht die beißende Frische eines Bergbaches oder das klamme Frösteln eines herbstlichen Sees. Es war eine andere Art von Kälte. Eine, die sich sofort in die Knochen fraß, die das Blut verlangsamte und das Herz schwer machte. Das Wasser des Flusses war schwarz wie Ölfarbe, dicht und ohne jede Transparenz. Als Thilo sich bückte und seine Fingerspitzen eintauchte, zog er sie erschrocken wieder zurück. Es fühlte sich dickflüssig an, fast wie Quecksilber, aber bitterkalt. Rajan stand bereits bis zur Hüfte im Fluss. Er bewegte sich langsam, vorsichtig, aber entschlossen, die Augen auf die Insel in der Mitte gerichtet. Thilo zögerte, schob dann aber seine Angst beiseite und trat ebenfalls hinein. Jeder Schritt schmerzte. Die Strömung war trügerisch, stark. Sie zerrte an seinen Beinen, zog an seinem Rucksack, zischte durch das Gras am Ufer wie ein lebendiges Wesen. »Siehst du ihn?« rief Rajan über die Schulter. Thilo hob den Kopf. »Ja«, Ero stand noch immer unter dem Baum, wie eingefroren. Er hatte sich nicht bewegt, nicht gewinkt, nicht geantwortet. Seine Silhouette war kaum mehr als ein Schatten im Dunkel, der durch das fahle Mondlicht von hinten umrandet wurde. Es war unmöglich zu erkennen, ob er sie überhaupt bemerkt hatte. Der Fluss war an seiner tiefsten Stelle brusthoch. Thilo kämpfte sich durch die Strömung, hielt mit einer Hand den Rucksack fest, mit der anderen ruderte er gegen das Gleichgewicht. Rajan war ein paar Meter vor ihm, sein Atem ging schwer, aber er schwieg jetzt. Kein Ruf mehr nach Ero, kein Kommentar. Nur das gleichmäßige Voranschreiten durch das schwarze Wasser. Dann passierte es. Ohne Vorwarnung wurde Rajan von den Füßen gerissen. Die Strömung ergriff ihn mit einer Gewalt, die nicht zu diesem stillen, schmalen Fluss zu passen schien. Mit einem erschrockenen Schrei wurde er seitlich weggedrückt, seine Arme ruderten panisch. Thilo schrie seinen Namen, wartete eilig hinterher, wurde jedoch selbst aus dem Gleichgewicht gebracht. Sein Rucksack zog ihn rückwärts, ein Riemen hatte sich um sein Handgelenk gewickelt und mit einem Ruck wurde er ebenfalls unter Wasser gezogen. Der Schock des Eintauchens raubte ihm den Atem. Kälte drang wie Nadeln in seine Haut und das Wasser schmeckte metallisch, rostig. Er riss sich los, kämpfte sich mit aller Kraft zurück an die Oberfläche, wo er keuchend nach Luft schnappte. Die Strömung hatte ihn nur ein paar Meter flussabwärts getrieben. Er tastete nach Halt, fand einen glitschigen Stein unter seinen Füßen, stellte sich aufrecht und spähte nach Rajan. Er sah ihn. Etwas abseits, halb aus dem Wasser, keuchend, starrte Rajan auf die Insel. Nicht auf Ero, sondern auf den Baum selbst. Thilo kämpfte sich zu ihm. Seine Kleidung saugte sich mit dem schwarzen Wasser voll und wurde schwer wie Blei. Endlich erreichte er die flache Stelle kurz vor der Insel, wo die Strömung nachließ. Die beiden Männer standen zitternd im hüfthohen Wasser, völlig durchnässt. Das Atmen fiel schwer. Ero stand noch immer da. Kein Zucken, kein Wanken. Es war fast unmenschlich. Etwas stimmt mit ihm nicht, murmelte Rajan. Seine Stimme klang dumpf, als würde sie durch eine Wand aus Nebel kommen. Ich weiß, antwortete Thilo. Aber wir müssen wissen, was passiert ist. Gemeinsam stiegen sie auf die Insel. Der Boden war überraschend trocken, das Gras weich und sauber, als hätten hier keine Füße jemals Spuren hinterlassen. Der Baum in der Mitte war gewaltig. Eine uralte Eiche mit einem Stamm so breit, dass drei Männer ihn nicht hätten umfassen können. Seine Rinde war dunkelgrau, fast schwarz und tief von Furchen durchzogen. Ero stand direkt neben ihm, vielleicht 2 Meter entfernt. Thilo trat vorsichtig näher. Der Mann rührte sich nicht. Seine Kleidung war trocken, staubfrei, als hätte er nie den Fluss durchquert. Ero? Thilos Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Keine Antwort. Rajan hob seine Stirnlampe, richtete sie direkt auf ihn. Das Licht erhellte die Gestalt, doch das Gesicht blieb im Schatten. Es war unmöglich zu erkennen, ob er ihnen zugewandt oder abgewandt stand. »Das ist nicht«, begann Rajan, brach jedoch ab. Thilo trat noch einen Schritt näher und fühlte plötzlich, wie der Boden unter seinen Füßen vibrierte. Ganz leicht. Ein Zittern. Dann sah er es. Am Stamm der Eiche, genau in Augenhöhe, waren Zeichen eingeritzt. Runen. Alte, geometrische Muster, in Reihen angeordnet, vertikal verlaufend. Thilo beugte sich vor, fuhr mit den Fingern über eine der Linien. Die Einkerbungen waren frisch, die Ränder feucht, und an seinen Fingerspitzen klebte etwas Rotes, Blut. »Was ist das?«, fragte Rajan leise. Thilo roch an seinen Fingern, ein metallischer Geruch stieg ihm in die Nase. »Es ist wirklich Blut. Eros Blut? Ich weiß es nicht.« Thilo trat zurück, blickte noch einmal zu der reglosen Gestalt. »Er hat sich keinen Zentimeter bewegt. Was, wenn er nicht mehr lebt? Dann würde er nicht stehen.« Die beiden schwiegen. Das einzige Geräusch war das leise Glucksen des Flusses ringsum. Die Insel war vollkommen still, als wäre sie von der Welt abgeschnitten. Rajan kniete sich hin und begann, seinen Rucksack zu durchsuchen. »Ich habe ein Messer«, sagte er, »nur zur Sicherheit.« »Gegen was?«, fragte Thilo. »Ich weiß es nicht.« Die Dunkelheit hatte sich vollständig über die Lichtung gelegt. Der Mond stand hoch und warf bleiches Licht auf die Insel. Die Schatten des Baumes bewegten sich leicht im Wind, doch Ero bewegte sich nicht. Kein Zittern, kein Wanken, nichts. Thilo trat näher an ihn heran. Noch einen Schritt und noch einen. »Ero?«, sagte er erneut. Da spürte er es. Eine Kälte, die nicht vom Wind kam. Sie kroch über seinen Nacken, durch seine Kleidung, wie eine Hand aus Eis. Und plötzlich wusste er, etwas beobachtete sie. Nicht Ero, etwas anderes. Etwas, das hier war, auf dieser Insel, im Baum, im Fluss, im Boden selbst. Und es wartete. Der Baum war älter als alles, was Thilo jemals zuvor gesehen hatte. Er war so breit, dass selbst ein Auto zwischen seine knorrigen Wurzeln gepasst hätte. Seine Borke war dunkel wie verbranntes Holz, seine Äste wucherten in alle Richtungen, als hätten sie jahrhundertelang nach dem Himmel gegriffen. Und doch war es nicht seine Größe, die Thilo fröstelte, sondern das Gefühl, dass der Baum sah, dass er wusste, wer da vor ihm stand. Ero stand immer noch an seiner Seite, die Arme schlaff an den Seiten, der Kopf leicht geneigt. Er war fast eine Statue, aber es war keine Totenstarre. Irgendetwas in seiner Haltung war wachsam. Als würde er etwas hören, das Thilo und Rajan nicht hören konnten. Oder vielleicht gehorchte er. Ero, sagte Thilo wieder, ein letztes Mal, vorsichtig. Seine Stimme war kaum lauter als das Rascheln der Blätter, aber sie klang fremd in seinen Ohren, als hätte der Wald selbst ihre Tonlage verschluckt. Keine Reaktion. Rajan war noch immer hinter ihm, sein Blick wanderte nervös zwischen Thilo, Ero und dem Baum hin und her. Das Licht seiner Stirnlampe flackerte, als hätte die Dunkelheit hier eine größere Macht. »Irgendetwas stimmt nicht«, flüsterte Rajan. »Ich glaube nicht, dass er normal ist.« »Was meinst du damit?«
Rajan schluckte hörbar. »Er hat uns gehört. Ganz sicher. Du hast ihn gerufen mehrmals. Wir stehen direkt vor ihm und er bewegt sich kein Stück. Vielleicht ist er in Schock. Oder er ist nicht mehr Ero.« Thilo drehte sich langsam um und blickte seinen Freund an. Das war der Moment, in dem er spürte, wie tief sie schon gefallen waren. In eine Geschichte, aus der es keinen leichten Ausweg mehr geben würde. Er wollte widersprechen, wollte etwas Rationales sagen, aber es fiel ihm nichts ein. Denn tief in seinem Innersten wusste er, dass Rajan recht haben könnte. Er trat noch näher an Ero heran. Jetzt trennten sie nur noch wenige Schritte. Der Schatten des Baumes lag schwer über ihnen, als würde er jeden Lichtstrahl verschlucken. Der Mond hatte sich hinter einer Wolke versteckt. Die Welt war grau geworden, geräuschlos, zeitlos. »Ero, wenn du mich hörst, gib mir ein Zeichen«, flüsterte Thilo. »Irgendetwas.« In diesem Moment spürte er, wie seine Fußsohlen leicht vibrierten, nur ganz sanft, als würde unter der Erde etwas leben, das sich langsam regte. Ein gleichmäßiges Pulsieren, wie der Herzschlag eines schlafenden Tieres. Er blickte zum Baum. Da waren sie wieder. Die Runen. Die Zeichen waren tief in die Borke geritzt, in geraden Linien, senkrecht von oben nach unten. Einige kannte Thilo flüchtig aus einem Geschichtsbuch über alte nordische Symbole. Zeichen für Schutz, für Stärke, für Glück, aber viele waren ihm fremd. Sie wirkten chaotisch, verzerrt, unleserlich, als hätte jemand versucht, etwas Altes mit Gewalt in eine neue Bedeutung zu zwingen. Rajan trat neben ihn. »Sieh dir das an«, sagte er mit leiser Ehrfurcht. »Diese Zeichen, das sind Schutzrunen. Ich bin mir sicher.« »Schutz wovor?« Thilos Stimme war trocken. »Vor dem, was hier ist, was auch immer das ist.« Sie standen eine Weile schweigend vor dem Baum. Dann hob Thilo die Hand und strich mit den Fingerspitzen über eine der Runen. Frisch, noch immer klebrig, Blut, kein Zweifel. Er rieb das Rot zwischen Daumen und Zeigefinger, spürte die metallische Feuchtigkeit, roch den scharfen, rostigen Geruch. Es war nicht nur ein Zeichen, es war ein Opfer. Rajan trat näher. Vielleicht hat er sich geopfert oder jemand anderes. Glaubst du, das hier ist ein Ritualplatz?
Nein, flüsterte Rajan. Ich glaube, es ist ein Tor.
Thilo sah ihn lange an. Der Gedanke war absurd. Und doch fühlte sich genau dieser Gedanke richtig an. Diese Lichtung, der Fluss, der Baum, die Runen, das Blut, Ero, nichts davon war zufällig. Es war wie ein Kreis, eine Ordnung, eine Einladung. Ein Windstoß fegte plötzlich über die Insel. Ero bewegte sich oder vielmehr sein Kopf zuckte ganz leicht, als ob er aufhorchte. Doch seine Augen blieben im Schatten verborgen. Thilo trat zurück. Sein Herz raste. Die feinen Vibrationen unter seinen Füßen waren stärker geworden. »Wir müssen hier weg«, sagte Thilo. »Jetzt. Sofort. Wir können Ero nicht hier lassen. Wir wissen nicht einmal, ob er noch er selbst ist.
Vielleicht können wir ihn zurückholen. Oder wir folgen ihm dorthin, wo er hingegangen ist, erwiderte Thilo. Und ich glaube nicht, dass wir das wollen. Rajan blickte wieder zu Ero, dann zum Baum.
Was ist, wenn es eine Prüfung ist? Dann ist sie nicht für uns gedacht. Vielleicht doch.
Dann geschah etwas Seltsames. Ero drehte langsam den Kopf. Nur ein Stück. Seine Augen waren jetzt sichtbar, offen, glanzlos, leer wie die Oberfläche des schwarzen Flusses. Er sah nicht wirklich. Er starrte durch sie hindurch. Rajan trat einen Schritt vor.
Ero, flüsterte er, bist du da drin?
Eros Lippen bewegten sich. Kein Laut. Nur ein Flüstern, das nicht gehört, sondern gespürt wurde, wie ein Luftzug im Innern des Schädels. Thilo wich zurück. Er fühlte, wie sich Panik in seiner Brust breit machte. Der Baum, der Fluss, die Insel, die Zeichen. Das alles war kein Zufall. Es war ein Mechanismus. Und jemand oder etwas hatte ihn in Gang gesetzt.
Rajan, sagte er, bitte, komm zurück. Wir haben genug gesehen.
Doch Rajan bewegte sich nicht. Er starrte auf Ero, dann auf den Baum, dann auf seine eigene Hand, und ohne ein weiteres Wort zog er sein Taschenmesser aus dem Rucksack und klappte die Klinge aus.
»Was zur Hölle machst du da?«
Thilo trat vor, wollte ihn aufhalten.
»Ich muss es verstehen«, sagte Rajan. »Ich glaube, ich weiß jetzt, warum er hier ist.«
Dann schnitt er in die Handfläche. Langsam, aber bestimmt. Das Blut tropfte auf den Boden und der Baum vibrierte. Ganz deutlich. Wie das Erwachen eines alten, schlafenden Gottes. Das Blut tropfte lautlos auf den weichen Boden der Insel und zog dunkle Flecken ins Gras. Rajan hielt seine Hand offen, die frisch gezogene Wunde pulsierte schwach in der Kühle der Nacht. Das Messer in seiner anderen Hand glänzte feucht und der Baum, dieser uralte, düstere Wächter, antwortete mit einem kaum wahrnehmbaren Grollen. Es war kein Geräusch im eigentlichen Sinne, sondern ein inneres Dröhnen, das Thilo durch Mark und Bein ging, als würde der Boden selbst atmen.
»Bist du wahnsinnig?« flüsterte Thilo heiser. »Du weißt nicht, was du da tust.«
Rajan reagierte nicht. Seine Augen waren weit geöffnet, glänzend im Schein der Stirnlampe. Er trat vor an den Stamm des Baumes, betrachtete die Runen, nun nicht mehr als Symbole, sondern als Sprache. Er fuhr mit seiner blutigen Hand die Linien nach, schmierte sie mit dem frischen Rot nach. Die Zeichen schienen sich unter seiner Berührung zu verändern, sich neu anzuordnen, als folgten sie einem eigenen Willen. Thilo wich zurück. Seine Angst war nun zu einer greifbaren körperlichen Präsenz geworden. Alles in ihm schrie, ihn von der Insel zu zwingen, Rajan zu packen und in den Fluss zurückzureißen. Fort von diesem Ort, fort von diesem Wahnsinn. Doch sein Körper gehorchte nicht. Etwas hielt ihn zurück. Vielleicht die Angst. Vielleicht der Baum selbst. Rajan drehte sich langsam zu ihm um. Seine Wange war bleich, die Lippen zitterten leicht, aber seine Stimme war ruhig. Es ist ein Bund, ein uralter. Diese Zeichen, sie verbinden das, was war, mit dem, was kommt.
Du redest wirr, flüsterte Thilo. Du hast Fieber, du hast Angst und das hier macht dich verrückt.
Nein. Rajan schüttelte den Kopf. Ich sehe klarer denn je. Er streckte Thilo seine verletzte Hand entgegen, als wolle er ihn einladen. Thilo trat einen Schritt zurück. Seine Knie waren weich, seine Finger zitterten. Der Baum vibrierte erneut, stärker nun. Die Runen leuchteten schwach in einem dumpfen Rot, als hätte das Blut sie zum Leben erweckt. Ero stand noch immer da, bewegte sich nicht. Doch sein Kopf war nun leicht gesenkt, als beobachte er das Ritual. Oder als wäre er Teil davon.
»Was willst du damit erreichen?«
Thilo starrte Rajan an.
»Willst du dich auch opfern?«
Vielleicht ist das der einzige Weg, hier rauszukommen, sagte Rajan leise, oder der einzige Weg, ihn zurückzubringen. Und wenn er gar nicht zurückgebracht werden will? Rajan antwortete nicht. Stattdessen beugte er sich wieder zum Baum, drückte seine blutige Hand erneut gegen die Runen. Diesmal riss er die Augen weit auf, ein Laut entrang sich seiner Kehle, ein kehliges Stöhnen, halb Schmerz, halb Ekstase. Er taumelte zurück, rang nach Luft. Thilo sprang vor, fing ihn auf, brachte ihn zu Boden.
»Was ist passiert?«
»Rajan!«
»Ich
habe es gesehen«, flüsterte Rajan. »Ein Tunnel unter dem Baum. Tief, sehr tief.« Thilo folgte seinem Blick. Und dann sah er es ebenfalls. Am Fuß des Baumes hatte sich eine Öffnung aufgetan, rund, schwarz wie die Nacht, von moosbedeckten Wurzeln umrahmt. Sie war kaum größer als ein Sarg, aber tief, unergründlich. Ein schräger Tunnel, der ins Erdreich führte, kurvig, feucht, kalt. Thilo starrte in das Loch. Aus seinem Inneren stieg ein Geruch empor, der ihn an alte, verlassene Keller erinnerte. An Moder, an Stein, an etwas Vergrabenes, das lange nicht mehr das Licht gesehen hatte. Rajan setzte sich auf, wischte sich das Gesicht mit der unverletzten Hand und lächelte schwach. »Es ruft.«
»Du steigst da nicht rein«, sagte Thilo.
»Das ist Wahnsinn. Wir holen Hilfe. Wir finden jemanden, der das erklären kann.«
»Wir sind über 20 Meilen von allem entfernt, Thilo«, sagte Rajan leise. »Kein Empfang, kein Weg zurück. Wir sind hier, weil wir hierher sollten.«
Thilo spürte, wie etwas in seinem Innersten zerbrach. Ein letzter Rest Vernunft vielleicht, oder das Vertrauen in die Realität. Er blickte zu Ero, der sich noch immer nicht bewegt hatte, und dann auf den Tunnel. Der Baum war leise geworden, doch die Luft vibrierte noch immer von dem, was gerade geschehen war.
»Was, wenn du nicht zurückkommst?«, fragte Thilo.
Rajan stand auf. Sein Gesicht war bleich, aber seine Haltung war ruhig. »Dann wirst du wissen, dass ich dort war, wo ich sein musste.« Er streckte die Hand nach Thilo aus. Nicht mehr als eine Geste. Ein Abschied. Dann trat er zum Eingang des Tunnels, kniete sich nieder und begann langsam hineinzugleiten. Seine Beine verschwanden zuerst, dann der Oberkörper. Er hob die Arme über den Kopf, um besser in die Enge zu passen. Schließlich war nur noch sein Kopf zu sehen. Er sah Thilo an. Ein letzter Blick, voller Ruhe. Dann ließ er los. Und der Tunnel verschluckte ihn. Geräuschlos, endgültig. Thilo stand wie erstarrt. Der Eingang blieb offen, als ob er ihn erwartete. Ero rührte sich nicht. Der Baum schwieg und der Fluss flüsterte. Leise, verlockend, wie eine Einladung.
Der Eingang zum Tunnel blieb geöffnet. Eine klaffende Wunde im Erdreich, aus der keine Geräusche, keine Luft und kein Licht drangen. Er war einfach da, ruhig, schwarz, gähnend. Als hätte der Baum ihn nicht erschaffen, sondern bloß enthüllt. Eine Öffnung, die schon immer dort gewesen war und nur auf den richtigen Moment gewartet hatte. Thilo stand am Rand, starrte in das Loch und fühlte sich seltsam leer. Rajan war weg. Hinabgestiegen in die Dunkelheit, ohne ein Seil, ohne eine Lampe, ohne eine Versicherung, dass dies irgendetwas anderes war als Wahnsinn. Kein Geräusch war ihm gefolgt, kein Schrei, kein Rufen, nur Stille. Er trat einen Schritt zurück, dann noch einen. Sein Blick wanderte zu Ero, der noch immer unter dem Baum stand, sein Körper in völliger Starre, der Kopf leicht geneigt, wie im Schlaf. Irgendetwas stimmte nicht mit seiner Haltung. Es war, als würde sein Körper aufrecht gehalten, nicht von Muskeln oder Willenskraft, sondern von etwas Unsichtbarem, als würde er aufgehängt sein, mit Fäden, die man nicht sehen konnte. Ein Windstoß ließ die Blätter der Eiche rascheln, doch sie klangen nicht wie normales Laub. Es war ein trockenes, klirrendes Flüstern, wie Papier, das über Stein geschabt wird. Thilo wischte sich die Stirn. Der Schweiß war kalt. Alles in ihm drängte zur Flucht. Und doch blieb er stehen. Er konnte Rajan nicht einfach zurücklassen. Auch wenn jeder vernünftige Mensch sich umdrehen und rennen würde. Rajan war sein Freund. Und Freundschaft bedeutete etwas. Oder bedeutete es das nicht mehr, wenn man tief genug in die Dunkelheit hinabstieg? Er öffnete seinen Rucksack, suchte nach der Stirnlampe, überprüfte die Batterie. Sie flackerte kurz, dann brannte sie mit schwachem gelbem Licht. Besser als nichts. Das Messer steckte noch in der Seitentasche. Mehr für das Gefühl von Sicherheit als für einen tatsächlichen Nutzen. Er schnallte den Rucksack fester, kniete sich vor die Tunnelöffnung und tastete vorsichtig mit einem Bein hinein. Der Boden war feucht, aber fest. Schlammig, aber nicht rutschig. Der Tunnel war eng, gerade breit genug für einen Menschen. Die Wände waren von Wurzeln durchzogen, die wie Krallen in die Erde griffen, und ein leichter Geruch von Moder und altem Holz stieg ihm in die Nase. Er setzte sich auf den Hintern, streckte die Beine in den Tunnel und rutschte langsam hinein. Die Welt über ihm wurde kleiner. Die Öffnung blieb sichtbar, ein runder Kreis aus Nachtblau, eingerahmt von Blättern und Ästen. Dann verschwand er. Der Tunnel bog sich leicht nach unten, schraubte sich wie eine Wendeltreppe in die Tiefe, nur ohne Stufen. Die Luft wurde kühler, feuchter und das Licht der Stirnlampe wurde vom feinen Nebel absorbiert, der plötzlich überall zu sein schien. Thilo kroch weiter, tastete sich vorwärts, die rechte Hand an der Wand, die linke mit dem Messer im Griff. Jeder Atemzug klang zu laut. Jeder Herzschlag war ein Echo. Nach einer Weile, Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde, er wusste es nicht, wurde der Tunnel breiter. Er konnte sich aufrichten. Der Boden war nun glatt, beinahe bearbeitet, und die Wände wirkten nicht mehr wie natürliches Erdreich, sondern wie uraltes Gestein. Eingravierte Linien zogen sich in schmalen Mustern über die Flächen, kaum sichtbar, aber spürbar, unter seinen Fingerspitzen. Dann kam der Moment, in dem er stehen blieb. Vor ihm öffnete sich eine Kammer. Rund, domartig, mit einer gewölbten Decke, die in der Dunkelheit verschwand. In der Mitte der Kammer stand etwas. Es war Rajan. Er kniete. Sein Kopf war gesenkt. Die Stirnlampe war ausgeschaltet, aber dennoch wurde die Kammer von einem schwachen, rötlichen Schimmer erhellt, der aus den Gravuren in den Wänden zu kommen schien. »Rajan«, flüsterte Thilo. Keine Antwort. Er trat näher. Die Luft war dick, schwer. Etwas in ihm sträubte sich dagegen, diese Kammer zu betreten. Doch er konnte nicht anders. Noch einen Schritt. Dann noch einen. Rajan hob langsam den Kopf. Seine Augen waren glasig. Seine Lippen blutverschmiert. Doch er lächelte. »Ich habe es verstanden«, sagte er leise. »Was hast du verstanden?« Thilos Stimme klang wie erstickt. »Es geht nicht darum, ihn zu finden«, sagte Rajan. »Es geht darum, sich zu erinnern.« »Woran?« Rajan hob die Hand. Etwas Kleines, Dunkles lag darin. Es war ein Finger oder ein Teil davon. Die Haut blass, die Nägel schmutzig, das Gelenk noch sichtbar. Thilo trat zurück. Sein Magen verkrampfte sich. »Du hast...« »Ich habe gegeben, was gefordert wurde«, flüsterte Rajan, »wie es immer war.« »Was hast du getan, Rajan?« »Ich bin ihm gefolgt. Ich bin dem Ruf gefolgt. Und jetzt bist du an der Reihe.« »Ich werde hier nicht bleiben. Ich hole Hilfe. Wir holen dich da raus.« »Du verstehst nicht«, sagte Rajan sanft. »Es gibt keinen draußen mehr.« Die Wände begannen zu pulsieren. Ganz leicht. Ein rhythmisches Glühen, synchron zu Thilos Herzschlag. Oder vielleicht zu einem anderen Herz, das irgendwo unter der Erde schlug. Thilo wollte fliehen, wollte schreien, wollte aufwachen. Doch stattdessen stand er still da. Gefangen in einer Kammer, die kein Ort war. Mit einem Freund, der kein Mensch mehr war. Und einem Wissen, das ihn für immer verändern würde. Thilo starrte in Rajans blutverschmierte Augen, die voller Stille und gleichzeitiger Erkenntnis leuchteten. Der Raum um sie herum pulsierte weiter. Mit einem dunklen Rhythmus, der sich nicht hören, sondern nur spüren ließ. Wie ein langsames Atmen unter der Erde. Etwas war wach geworden. Etwas, das schon immer hier geschlummert hatte. »Du musst es auch tun«, flüsterte Rajan. »Es gehört dazu.« Thilo wich zurück. »Nein, das ist Wahnsinn. Du blutest. Du hast dich geopfert. Wofür?« Rajan lächelte. Es war ein sanftes, beinahe liebevolles Lächeln, das eines Menschen, der auf eine Wahrheit gestoßen war, die alles veränderte. »Nicht geopfert«, sagte er. »Geschenkt. Ich habe gegeben, was ich nicht mehr brauchte, was mich zurückhielt.« Thilo schüttelte den Kopf. »Das ist nicht mehr real. Das hier, das ist nicht mehr unsere Welt.« Er wandte sich um, taumelte zurück durch den Gang, stolperte beinahe über seine eigenen Füße. Die Gravuren an den Wänden schienen sich verändert zu haben. Sie sahen aus wie Augen, hunderte kleine Augen, die ihn beobachteten, während er durch die Dunkelheit kroch. Er fühlte, wie sich etwas hinter ihm bewegte, nicht laut, sondern mit einer Präsenz, die sich in seinem Nacken festbiss. Dann sah er es. Der Ausgang. Die Öffnung zum Tunnel war noch da, rund, schwarz und feucht glänzend. Thilo zog sich keuchend aus dem Loch heraus, fiel ins Gras der Insel, rollte sich zur Seite und würgte. Die frische Nachtluft fühlte sich an wie ein Hieb in die Lunge, eiskalt, aber lebendig. Der Himmel über ihm war grau und sternlos. Die Eiche stand noch immer da, doch Ero war verschwunden. Kein Schatten unter dem Baum, keine Silhouette, nur Stille. Thilo rappelte sich mühsam auf die Beine. Seine Beine zitterten, seine Kleidung war nass und schmutzig und seine Hände klebten von Erde und altem Blut. Er trat langsam ans Ufer des schwarzen Flusses. »Ich muss hier weg«, murmelte er. »Ich muss zurück, ich muss...« Er watete ins Wasser, ohne zu zögern. Diesmal war es nicht kalt. Es war warm, unangenehm warm, beinahe lauwarm, wie abgestandenes Badewasser. Die Strömung war schwächer. Oder vielleicht ließ sie ihn diesmal einfach passieren. Er kämpfte sich ans andere Ufer, zog sich das letzte Stück mit bloßen Händen über Schlamm und Wurzeln. Als er den Wald wieder erreichte, schien alles verändert. Die Geräusche waren anders. Der Wind war weg. Die Luft stand still. Er rannte. Er rannte tiefer in den Wald hinein, blind, ohne Ziel, nur fort von der Lichtung, fort vom Baum, fort von dem, was unter der Erde lauerte. Die Äste schlugen ihm ins Gesicht, Dornen rissen an seiner Kleidung, aber er spürte es kaum. Jeder Schritt war panisch, jeder Atemzug ein Kampf. Dann plötzlich vibrierte etwas in seiner Tasche, ein Geräusch, das so fehl am Platz war, dass es ihn zum Stillstand brachte, ein Handyklingeln. Er griff mit zitternden Händen in seine Jackentasche, zog sein Telefon hervor. Das Display war rissig, aber beleuchtet. Ein Anruf. Der Name auf dem Bildschirm. Lyra, seine Frau. Er starrte auf den Namen, unfähig, sofort zu reagieren, dann hob er zögernd ab. »Thilo?« Lyras Stimme war brüchig, voller Sorge. »Oh mein Gott, bist du das? Bist du am Leben?« Tränen stiegen ihm in die Augen. »Ja, ich glaube schon.« »Wo bist du? Du bist mitten in der Nacht verschwunden. Du hast nichts gesagt. Keine Nachricht, nichts. Die Polizei sucht nach dir.« Thilo schwieg. Seine Lippen zitterten. Er wollte ihr sagen, was passiert war, aber wo sollte er anfangen? »Rajan, er ist...« begann er. »Wer ist Rajan?« Liras Stimme war scharf, verwundert. Thilo stockte.
Mein Freund, du kennst ihn doch. Wir sind zusammen wandern gegangen.
Du bist allein losgegangen, sagte Lyra. Du hast niemandem Bescheid gesagt. Du hast einfach dein Zeug genommen und bist weg.
Das stimmt nicht. Rajan war bei mir. Und Ero.
Thilo. Ich kenne keinen Ero. Und Rajan?
Der Name sagt mir nichts.
Thilo sackte zu Boden, das Telefon zitternd in seiner Hand.
Nein, das kann nicht sein. Sie waren bei mir. Wir sind zusammengegangen. Wir haben gezeltet und dann ist Ero verschwunden und du redest wirr. Bitte sag mir, wo du bist. Ich hole dich. Egal, wo du bist.
Er drehte sich um. Um ihn herum nur Bäume, schwarze Silhouetten vor dem grauen Himmel. Nichts war wiederzuerkennen. Kein Pfad, kein Lagerplatz, nur ein unendlicher, stummer Wald.
Ich weiß es nicht, flüsterte er. Bitte, schick mir deinen Standort.
Er sah auf das Display. GPS, aktiv. Signal, schwach. Karte, leer. Nur grüne Flächen ohne Wege, ohne Markierungen. Keine Städte, keine Orientierungspunkte, nur Wald. Er drückte auf den Button zum Senden der Koordinaten. Der Bildschirm flackerte. Dann Nachricht gesendet.
Ich hab's dir geschickt, sagte er. Aber ich glaube nicht, dass es helfen wird.
Thilo, bleib, wo du bist. Ich werde jemanden schicken. Bitte bleib wach.
Doch Thilo fühlte, wie ihm die Kraft entglitt. Die Stimmen in seinem Kopf wurden lauter. Das Flüstern, das unter dem Baum begonnen hatte, hallte nun in jedem Windstoß wieder. Er war nicht allein. Etwas war mit ihm zurückgekommen. Etwas, das nicht gesehen, aber gespürt werden konnte. Etwas, das jetzt Teil von ihm war. Die Nacht war nun vollkommen über ihn hereingebrochen. Kein Stern war am Himmel zu sehen, kein Mond warf Licht auf den Boden. Nur das fahle Glimmen seines Handybildschirms tauchte Thilos Gesicht in blasses Blau. Er saß zusammengesunken an der Basis eines umgestürzten Baumes, irgendwo tief im Herzen des Waldes. Die Nachricht war verschickt, ja. Aber ob sie jemals jemanden erreichen würde, wusste er nicht. Und selbst wenn, würde man ihn überhaupt finden? Er schaltete das Handy aus. Der Akku war beinahe leer und es erschien ihm plötzlich lächerlich, sich an das letzte bisschen Verbindung zur Außenwelt zu klammern. Diese Welt schien längst hinter ihm zu liegen. Ein Geräusch ließ ihn aufhorchen. Es war kein Tierlaut, kein Ast, der knackte. Es war ein Reißverschluss. Langsam, leise. Metall auf Stoff, unverkennbar. Er hob den Kopf, schob sich vorsichtig auf die Knie. Seine Augen suchten die Dunkelheit ab und da, in einiger Entfernung zwischen den Bäumen, war ein Licht. Warm, rötlich, wie das Leuchten einer Taschenlampe oder einer kleinen Laterne. Es flackerte sanft, ruhig. Und es schien von einem Zelt zu stammen. Ein Zelt. Thilo stand auf. Sein Körper protestierte bei jeder Bewegung. Er taumelte, stützte sich an einem Baum ab und setzte sich in Bewegung, Schritt für Schritt, wie ein Schlafwandler, der einer vertrauten Melodie folgt. Der Lichtschein wurde heller und schließlich trat er in eine kleine kreisrunde Lichtung. In der Mitte ein Zelt. Es war orangefarben, aus dickem Stoff mit einer Schnur beleuchteter LED-Lichter um die Eingangsklappe. Daneben standen eine Thermoskanne, ein paar Schuhe, ein Notizbuch. Alles war ordentlich, ruhig, fast heimelig, als hätte jemand gerade noch darin gesessen und sich einen Tee eingeschenkt. Thilo blieb stehen, wagte kaum zu atmen. Die Zeltklappe war halb geöffnet. Im Inneren sah er zwei Schlafsäcke. Der eine war leer, der andere nicht. Er trat näher. Im Schlafsack lag Rajan. Sein Gesicht war friedlich, die Augen geschlossen, die Stirn entspannt. Ein leichtes Lächeln spielte um seine Lippen. Thilo trat näher, kniete sich hin, berührte vorsichtig seine Schulter. Sie war kalt, sehr kalt,
aber nicht starr. Rajan atmete nicht. Doch er wirkte nicht tot. Er wirkte fertig, als hätte er seine Reise beendet. »Du bist zurück«, flüsterte Thilo. Er kroch neben ihn in das Zelt. Die Wärme des Lichts umhüllte ihn. Der Geruch von frischem Kaffee hing in der Luft. Es war absurd, aber es war da. Er legte sich hin, drehte sich zur Seite, spürte Rajans Rücken an seinem Brustkorb. Er roch nach Erde, nach Laub, nach Flusswasser. Und doch war es ein vertrauter Geruch. Einer, den man nur von Menschen kennt, mit denen man lange gereist ist. Er schloss die Augen. Dann hörte er Schritte. Sie kamen langsam aus dem Wald, traten vorsichtig auf trockenes Laub. Erst einer, dann zwei, dann viele. Schatten begannen, sich um das Zelt zu bewegen, groß, langgezogen, verzerrt vom Schein der Lampe. Thilo wagte es nicht, sich zu rühren. Die Schatten tanzten, schlichen, umkreisten das Zelt, flüsterten, summten, dann klatschten sie, leise, im Takt. Eins, zwei, drei. Das Geräusch wuchs an, wurde schneller, intensiver, bis es zu einem rhythmischen Stampfen wurde. Stimmen mischten sich darunter. Kein Singen, eher ein Murmeln in einer Sprache, die Thilo nicht verstand. Sie war alt. So alt wie der Baum, wie der Fluss, wie die Erde selbst. Dann wurde der Reißverschluss geöffnet. Langsam. Ohne Eile. Thilo schloss die Augen. Er wusste, wer es war. Ero. Er trat ins Zelt, sein Körper ruhig, seine Bewegungen fließend. Er legte sich neben Thilo auf die freie Seite, sodass Thilo zwischen ihm und Rajan lag. Er sagte kein Wort. Aber seine Gegenwart sprach Bände. Sie waren wieder vereint. Der Reißverschluss schloss sich. Draußen wurde es still. Kein Wind mehr. Kein Flüstern. Nur die Wärme im Innern des Zelts und das langsame, fast lautlose Atmen von etwas, das nicht ganz Mensch war, aber auch nicht ganz etwas anderes. Thilo fühlte sich geborgen. Nicht sicher, aber geborgen. Als hätte er seinen Platz gefunden. Am Rande seines Bewusstseins spürte er, wie der Boden unter ihm vibrierte, wie Wurzeln sich regten, tief unten im Erdreich, wie der Wald ihn umarmte, ihn aufnahm. Und dann Dunkelheit. Keine Angst, keine Kälte, nur Dunkelheit. Und das leise Knistern von Blättern. Willkommen zu Hause.